Wunderbar, auch einen schönen guten Morgen von mir. Das Mikrofon hier können wir einfach stehen lassen. Passt oder auch nicht. Einige von euch fragen sich vielleicht, warum stehe ich jetzt heute früh hier? Ist eigentlich ganz einfach, weil ich gefragt wurde, ob ich den Predigtdienst für heute übernehmen möchte. Letzte Woche hatten wir auch einen Gastprediger hier bei uns in Krassau. Das war der Schorsch, der da war. Weiß noch jemand, was denn der Schorsch gesagt hat? Was war denn sein Thema? Um was ging es denn? Einfach mal ganz grob, hat denn da noch, wer war denn da, der da was wüsste da drüber? Ach, vor zwei Wochen, ne? War das? Das lag ich falsch, ja? Du? Sehr gut, genau. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Vollkommen richtig. Dann hatte er noch einen Punkt, und zwar hatte er gesprochen darüber, dass es sehr wichtig ist für uns, dass wir in allem, wenn wir auch denken, wir stünden in Gefängnissen. Also er hat davon gesprochen, Paulus war ganz konkret in einem Gefängnis, er war gefangen. Und auch wir denken, dass wir immer wieder in Gefängnissen stecken. Die Umstände passen nicht so recht, die Krankheit, ob es Hinderlichkeiten sind, Verpflichtungen. Und dabei ist die Hauptsache, dass eben die Hauptsache bleibt. Und die Hauptsache, die Schorsch uns hier auch mit dem Text aus dem Philipperbrief vor Augen geführt hat, war nämlich was? Was war die Hauptsache? Kriegen wir es auch noch zusammen? Was war die Hauptsache? Ganz genau. Da hat nämlich gesagt, die Hauptsache ist, dass das Wort Gottes läuft. Also das ist das Entscheidende. Und auch darum soll es heute ein Stück weit gehen, nämlich dass das Wort Gottes einfach läuft. Paulus konnte zu diesem Zeitpunkt sagen, obwohl ich in diesem Gefängnis bin, obwohl vielleicht viele Dinge so erscheinen, als wäre ich jetzt ein Mensch, der aus gesellschaftlicher Perspektive erstmal ein Loser ist. Wenn ich im Gefängnis bin, dann habe ich in der Regel irgendwas falsch gemacht. Und Paulus konnte in dieser Situation sagen, ich weiß, dass Christus mein Leben ist, weil ich das weiß, weil Christus mein Leben ist, deswegen bin ich trotzdem glücklich. Und wir wollen uns heute auch ein Stück weit mit der praktischen Anwendung dessen beschäftigen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es auch einigen von euch wie mir manchmal. Dann sitzen wir so in der Predigt und haben eigentlich zu allem, was der Prediger da vorne sagt, ein ziemlich klares Ja. Also in der Regel ist es so, dass wir nicken und sagen, was er da vorne sagt, ist vollkommen richtig. Das möchte ich auch in der Woche in meinem Leben anwenden. Und dann geht so die Woche los und die Alltagssorgen, die ersticken doch immer wieder auch das Gesagte, was man dann so gehört hat am Sonntag in der Predigt. Und dann finden wir uns wieder, es mag am Mittwoch oder am Donnerstag sein in der Woche und stellen fest, irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann Gott gar nicht so richtig erfahren und stellen dann auch noch die Frage, diese Fülle, die, von der die Rede ist und die mir Gott schenken möchte, irgendwie in meinem Leben erfahre ich es doch nicht so richtig. Und da wollen wir uns heute mal drüber Gedanken machen. Was sagt denn Gott einem Menschen, der vielleicht auch in so einer Situation ist und der das auch immer wieder feststellt, eigentlich habe ich alles so klar vor Augen und trotzdem fehlt mir in diesem praktischen Leben, einfach in dem, wie ich in der Woche unterwegs bin, diese praktische Fülle. Das schauen wir uns heute aus dem zweiten Timotheusbrief im ersten Kapitel ganz explizit die Verse 12 bis 14 an. Also 2. Timotheusbrief, 1. Kapitel, die Verse 12 bis 14. Das ist kurz, ein sehr kurzer Predigttext erstmal. Ich lese es vor. Aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht. Denn ich weiß, wem ich mein Vertrauen, geschenkt habe. Und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Als Paulus diesen zweiten Timotheusbrief schreibt, befindet er sich, wie auch zu dem Zeitpunkt, was wir von der letzten Predigt gehört haben, wo? Nämlich im Gefängnis. Und Paulus war ein Mensch, der Gott kannte, der sehr viel mit Gott erfahren hat in seinem Leben und der auch wusste zu diesem Zeitpunkt, als er diesen Brief geschrieben hat, dass sein Ende nicht mehr besonders lange hin ist. Im vierten Kapitel des zweiten Timotheusbriefs lesen wir, da schreibt ihr, die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Er wusste, seine Zeit hier auf Erden, die ist nicht mehr besonders lang. Und dieser Mann schreibt nun einen Brief an Timotheus. Und Timotheus, wenn wir uns ihn ein wenig näher betrachten, ist es ein Mann, der zu dem Zeitpunkt recht jung ist, ist in Lystra geboren und der Sohn aus einer Mischehe. Also sein Vater war ein Heide und seine Mutter war eine Jüdin. Wir können das nachlesen, braucht es nicht nachschlagen. Ich werde es kurz vorlesen. In der Apostelgeschichte 16 im zweiten Vers. Da heißt dann, ich lese schon ab dem ersten Vers, er kam nach Derbe, wir sprechen hier von Paulus, und Lystra, das ist eben die Stadt, in der auch Timotheus zu Hause war. Und siehe, dort war ein Jünger namens Timotheus, der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters. Sein Vater war ein Heide. Der hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Also offensichtlich hatten einige Glaubensgeschwister, auch den Paulus, darauf aufmerksam gemacht, dass dieser junge Christ, der Timotheus, ein besonderer Diener auch hier im Herrn ist. Und von diesem Zeitpunkt an begleitete auch der Timotheus den Paulus auf seinen Reisen. Er hat ihn begleitet auf der zweiten Missionsreise, hat ihn begleitet auf der dritten Missionsreise und auch zum Teil auf der vierten Missionsreise von Paulus. Und in dieser Zeit hat sich natürlich eine sehr enge Vertrautheit auch zwischen diesen beiden Menschen heraus entwickelt. Und Paulus hat den Timotheus so etwas wie als einen Schützling für sich betrachtet. Also der Timotheus wurde so etwas wie der Ziehsohn vom Paulus. Und zu diesem Timotheus nun ergeht dieser zweite Timotheusbrief, ist übrigens der letzte Brief, den Paulus überhaupt geschrieben hat. Und in dieser Situation können wir uns vorstellen, wenn Paulus weiß, er hat nicht mehr besonders lange. Er weiß, seine Zeit ist auch irgendwo sehr begrenzt. Da reden wir nicht einfach irgendwelche Worte. Wenn wir wissen, es geht dem Ende zu und es ist entscheidend, dann reden wir Dinge, die wichtig sind. Jeder, der das nicht tun würde, der wäre sehr fahrlässig. Und auch das macht hier Paulus. Er gibt dem Timotheus quasi ein Vermächtnis mit. Er sagt ihm sehr konkret, wir lesen hier in diesen, auch im ersten und wie im zweiten Timotheusbrief, auch im Titusbrief später, ganz konkrete Handlungsanweisungen, was hast du denn zu tun? Und er hat erfahren, er ist so ein Ziehvater für seinen Sohn. Und so wie ein Vater normalerweise auch jedem Kind eine Vision für sein Leben mitgeben möchte, genauso ist es auch bei Paulus. Auch er möchte dem Sohn Timotheus eine Vision für sein Leben mitgeben. Wo soll es eigentlich hingehen? Wie sind die Weichen gestellt? Was ist das Entscheidende für dich, dass auch die Hauptsache in deinem Leben die Hauptsache bleiben kann? Und was kannst du auch konkret tun, um dem Ziel wirklich nachstreben zu können und dort anzukommen, wo Christus dich haben möchte? Also das ist die Rahmenbegebung, die Rahmenhandlung, in der wir uns hier befinden, von diesem zweiten Timotheusbrief. Und gehen wir ein wenig ins Detail, was sind denn nun die konkreten Handlungsanweisungen, die Paulus hier an seinen Sohn Timotheus weitergibt. Um die Verse 12 bis 14 richtig einordnen zu können, müssen wir den größeren Sinnesabschnitt verstehen. Und der beginnt in Vers 6 und endet dann eben in Vers 14. Von daher lese ich nochmal die Verse 6 bis 14 vor. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, auch nicht meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus und ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin. Aus diesem Grund nun erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich mein Vertrauen geschenkt habe. Und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ah, danke, ja. Das ist wunderbar. Das ist ganz gut, weil dann muss ich mich vielleicht nicht ganz so häufig räuspern. Also es ist nicht so, dass ich mal selten eigentlich spreche, aber manchmal, wenn die Luft etwas auch trocken ist, dann kann schon sein, dass die, weiß schon, ne, einfach ein bisschen, dann geht es ganz besser mit dem Wasser. Danke. Gut, also wir sehen hier, was Paulus Timotheus weitergibt. In Vers 6 lesen wir, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen. Also offensichtlich hatte Timotheus eine Gnadengabe Gottes erfahren. Was war das denn? Was war denn diese Gnadengabe Gottes, die Timotheus erhalten hatte? Richtig? Hat auch den Heiligen Geist. In dem Sinn, ihm wurden auch die Hände aufgelegt und er wurde ausgesandt, auch das Evangelium zu verkündigen. Und offensichtlich hat Paulus hier die Notwendigkeit gesehen, seinen Sohn Timotheus hier ein Stück weit zu rügen. Denn er sagt ihm, Gott hat dir diese Gnadengabe gegeben und er hat dir nicht einen Geist der Furcht gegeben. Es ist kein furchtsamer Geist, den er uns gegeben hat. Sondern was für ein Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Er musste ihn anscheinend daran erinnern, zu sagen, du hast eine Errettung erfahren und du bist auch berufen worden. Und mit dieser Berufung hast du natürlich auch eine Aufgabe. Und erinnere dich daran, welche Gnadengabe Gottes du hast und wer es auch ist. Dass es Gott nämlich ist, der dir auch die Kraft dazu schenkt, all das zu tun, was er von dir verlangt. Was er von dir möchte. Er hat uns einen Geist gegeben, der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. In Vers 8 lesen wir auch, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, auch nicht meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft wiederum Gottes. Führen wir uns nochmal die Situation vor Augen. Paulus ist im Gefängnis. Und wir wissen ganz genau, jeder, der irgendwo im Gefängnis ist, der hat entweder was falsch gemacht oder ist auf jeden Fall am Rande der Gesellschaft. Er wird als ein Mensch wahrgenommen, der abgehängt worden ist, der nicht mehr im Zentrum der Gesellschaft steht und der auch nicht anerkannt ist. Stellen wir uns mal für uns persönlich vor, wie das denn wäre, wenn wir jetzt Freunde hätten, die anstatt die Karriereleiter hochzuklettern, das, was man sich normalerweise als Vision auch für seinen Sohn wünscht, dass es gut geht im Leben, dass es erfolgreich läuft und dann plötzlich landet dieser Sohn im Gefängnis. Was denken wir da als Vater, was denken wir als Freund, als Bekannter von so einem Menschen? Haben wir dann auch die Sicht, wie Paulus diese Sicht hat, freue dich mit mir, schäme dich nicht. Auch wenn du im Gefängnis bist, auch wenn ich im Gefängnis bin, schäme dich nicht. Und das ist eine Sache, die können wir aus uns heraus nur sehr schwer tun. Es ist sowas, was vollkommen diesem natürlichen, uns aufgedrängten Menschenverstand widerspricht. Ständig bekommen wir in der Werbung, egal wo es ist, immer wieder gesagt, was wir zu tun hätten. Es werden Millionen, Milliarden Euros ausgegeben, um uns zu sagen, was die Vision für unser Leben sein müsste. Es wird uns gesagt, wie unser Leben auszuschauen hat, damit es auch erfolgreich in der Welt ist. Damit andere Leute sagen, der hat es geschafft. Genau, er ist erfolgreich gewesen, die Karriereleiter hochgeklettert, hat viel Geld verdient, angesehen, die Leute haben ihn gemocht und das war sein Leben. Und was uns Paulus hier vor Augen führt, ist exakt das Gegenteil. Es geht nicht darum, dass wir nach weltlichen Maßstäben leben, sondern dass wir abgesondert dem entsprechen und dem aufleben, was Gott von uns möchte. Und er sagt uns auch, vergiss es, du kannst es nicht aus eigener Kraft tun. Wenn du das versuchst, du wirst gnadenlos scheitern. Und deswegen gibt er ihm auch wieder die Hoffnung mit und sagt, bezeuge und leide mit in der Kraft Gottes. Auch hier wieder sehen wir, Gott gibt uns einen Auftrag und Gott sagt, was wir zu tun haben. Und er schenkt uns auch mit jedem Auftrag die Mittel, um diesen Auftrag erfüllen zu können. In der Kraft Gottes kannst du das tun. Aber erinnere dich dran, sei nicht faul, leb auch auf zu dem und lass dich nicht abbringen von dem, was die Welt dir sagt. Und in den Versen 9 bis 11, da lesen wir in wunderbarer Weise zusammengefasst das Evangelium, wie es Paulus auch hier seinem Sohn Timotheus nochmal vor Augen führt. Denn er ist es ja, der uns gerettet hat und berufen mit einem heiligen Ruf. Er sagt dem Timotheus, erinnere dich dran. Du weißt ganz genau, wer es ist, der uns errettet hat und hat uns mit einem heiligen Ruf errettet. Das Ziel, was wir hier erkennen können, ist nämlich, dass wir auch von Gott herausgerufen worden sind mit einem heiligen Ruf. Und wohin? Dass auch wir ein Leben in Heiligkeit führen und in der Heiligkeit wachsen. Wir sollen abgesondert werden, ein Leben dorthin, dass wir auch in der Heiligung wachsen dürfen und hinwachsen dürfen zu dem, wo uns Gott haben möchte. Mit einem heiligen Ruf hat er uns berufen. Und zwar nicht aufgrund unserer Werke, nicht weil wir uns das gewünscht haben oder weil wir so toll waren und so ansehnlich. Und es war Gott, der das aufgrund seines eigenen Vorsatzes und aufgrund der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, geschenkt hat. Also wir sehen hier ganz knapp und prägnant zusammengefasst, es ist nicht deine Idee gewesen, hier für Gott tätig zu werden, sondern er hat dich berufen und er hat dir auch eine Aufgabe gegeben. Und er sagt, das ist jetzt offenbart worden, nämlich in der Erscheinung unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, der dem Tode die Macht genommen hat. Er zeigt uns nochmal, was war eigentlich dein Problem? Er zeigt ihm hier auf, du Timotheus und alle, die das nicht hatten, ihr habt gar nicht gelebt. Ihr seid tot gewesen, genauso wie alle, die Christus nicht haben. Und Christus ist es gewesen, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat. Wunderbar, wo wir sehen, es war nichts da, es war Tod. Und was schenkt er? Er schenkt Leben und Unvergänglichkeit und bringt es ans Licht. Und wie bringt es ans Licht? Durch das Evangelium. Und einer, der es erfahren hat, der wie Paulus mitgelitten hat, der Schiffsbrüche erlitten hat, der im Gefängnis war, freigekommen ist, der diese Macht Gottes in seinem Leben erfahren hat, der sagt, das ist wirklich Leben. Lass dir nicht von der Welt vorgaukeln, was Leben ist, sondern das ist Leben, bring's ans Licht, wie durch das Evangelium. Und genau dafür, weil er das getan hat, er bringt dieses Licht und diese Hoffnung und dieses Leben durch das Evangelium den Menschen weiter, genau dafür sitzt er im Knast. Er sagt nämlich, dafür, für das nämlich, für diese gute Botschaft, dafür sitze ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer. Drei Funktionen, Ämter, die er hier erfüllt. Der Heiden eingesetzt, deshalb sitze ich hier im Gefängnis. Führt man sich das vor Augen, stellen wir fest, okay, wir haben hier gesehen, es sind konkrete Aufgaben, die auch Gott für uns hat in unserem Leben. Und jetzt kommt ein Schlüsselvers, das ist der Vers 12. Da schreibt ihr aus diesem Grund eben, wir haben uns das jetzt vor Augen geführt, warum er im Gefängnis sitzt, für welche Hoffnung und für welches Leben. Aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht. Und dieser Satz und diese Aussage ist ein Hammer. Wenn wir sagen können, einer sitzt im Gefängnis, die Menschen haben ihn verlassen. Eigentlich ist keiner mehr da, der ihn wirklich umsorgt. Er ist völlig auf sich alleine gestellt. Und in dieser Situation kann er sagen, ich schäme mich nicht. Es ist der Hammer, die Aussage. Also wenn wir uns das wirklich mal versuchen, vor Augen zu führen, wie wäre das denn? Nichts ist mehr da, was anerkannt ist von uns. Wir haben gar nichts. Und könnten wir dann auch mit wirklich ehrlicher Selbsteinschätzung sagen, wenn wir uns in so einer Situation wieder fänden? Könnten wir wirklich sagen, ich schäme mich dafür nicht? Ich muss sagen, ich hätte Schwierigkeiten wahrscheinlich, das jetzt so einfach mal in den Raum zu stellen. Wir kleben doch immer noch irgendwo an Gedanken, die uns festhalten an dem, was doch so allgemein als richtig und gut gilt. Und wenn alles weg ist, wenn nichts mehr da ist, haben wir dann wirklich diese Überzeugung und dieses Vertrauen, dass wir sagen können, wenn nichts da ist, ich schäme mich nicht, weil ich weiß, was Leben ist. Ich habe es begriffen, ich weiß es. Ich schäme mich nicht. Und Paulus konnte das mit hundertprozentiger Überzeugung sagen. Und er gibt auch die Begründung, warum er das sagen konnte. Denn ich weiß, wem ich mein Vertrauen geschenkt habe. Und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Hier ist der Schlüssel für so eine gewaltige Aussage, wie es Paulus treffen konnte, hinterlegt. Er weiß, er hat eine Gewissheit gehabt, er weiß, wem ich mein Vertrauen geschenkt habe, sagt er. Und das ist auch der Schlüssel für uns. Wissen wir wirklich, ist es nicht einfach ein Lippenbekenntnis, sondern wissen wir wirklich? Und kennen wir auch den richtig, dem wir unser Vertrauen geschenkt haben? Es geht es nicht darum, dass wir einfach sagen, natürlich, klar, ich habe mein Leben Jesus gegeben, sondern Paulus sagt hier, ich weiß, es ist eine absolute Überzeugung und ich kenne denjenigen, dem ich mein Leben hier übergeben habe, dem ich gesagt habe, dir schenke ich wirklich mein Vertrauen und da ist ein Wissen vorhanden von diesem Menschen, das ihn auch dazu treibt, so ein Vertrauen aussprechen zu können. Und hier an uns, kennen wir ihn wirklich so, dass wir das auch sagen könnten? Kennen wir Jesus in der Form, dass wir sagen können, ja, auch in jeglicher Situation, egal was es sein könnte, was mich hier aus der Bahn wirft, ich habe dieses Vertrauen. Und das Zweite, was er sagt, und ich bin überzeugt, dass er, Jesus, mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Paulus hat auch in einer Zeit gelebt, in der extrem viel in Zweifel gestellt wurde. Auch in unserer Zeit leben wir in einer Zeit, wo eigentlich nichts mehr wirklich gültig ist. Heute wird es gesagt, morgen ist es vergessen. Was ist denn eine Sache, die wirklich Bestand hat? Und jetzt trifft er auch wieder so eine Hammer-Aussage, wo er sagt, ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut, das anvertraute Gut ist diese gute Botschaft, die heilsame Lehre, zu bewahren bis zu jenem Tag. Jenem Tag, er spricht zum jüngsten Tag, wenn Jesus wiederkommt. In der Zeit, in der alles irgendwo relativ ist und vergeht, kann er überzeugt sagen, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass er, Gott, mächtig ist, dieses anvertraute Gut zu bewahren. Und nur deshalb, weil er dieses Wissen und diese Überzeugung hat, kann er auch so auftreten. Hätte er Zweifel dran, dass das, von dem er überzeugt ist, zu diesem Zeitpunkt auch irgendwann relativiert werden könnte, hätte er auch nur den geringsten Zweifel daran, dass das, was er von Gott erfahren hat, nicht echt ist und nicht Bestand haben wird. Er könnte so eine Aussage nicht treffen, weil er würde sich an andere Dinge binden. Er würde sich von anderen Dingen, von Meinungen, von Wünschen anderer abhängig machen. Aber er weiß ganz genau, er ist überzeugt, dass es Gott ist, der ihm dieses Gut, was er anvertraut bekommen hat, zu bewahren. Und damit sehen wir, dass diese Schlüsselpunkte, die uns hier vor Augen geführt werden, sind Vertrauen, es ist Wissen und auch eine Gewissheit, ihn zu kennen, ihn wirklich zu kennen. Und es ist auch ein Vertrauen in die Macht, in die Allmacht Gottes. Denn was kann uns denn schon vor Augen geführt werden, was wirklich Bestand hat? Und nur derjenige, der auch die Macht hat zu bewahren. Und wenn ich dieses Vertrauen habe in denjenigen, der die Macht hat zu bewahren, dann kann ich so sprechen. Und es ist auch die Hoffnung, dass Paulus ganz genau weiß, bis zu jedem Tag wird er bewahrt bleiben. Das sind die Schlüsselpunkte, von denen wir hier von dieser Aussage von Paulus nachvollziehen können, ja. Nur deshalb ist er in der Lage, so eine Aussage zu treffen, weil er diese Hoffnung, dieses Vertrauen, diese Gewissheit und dieses Wissen um Jesus und um sein Leben, was wirklich sein Leben ist, hat. So, und jetzt gibt er dann eine kleine Handlungsanweisung. Das ist ein Vorbild, was uns hier vor Augen geführt wird. Da zeigt Paulus, schau her, Nicht um sich selber hier hochzuheben, überhaupt nicht, sondern das ist eine Sache, die wurde ihm geschenkt. Und das schreibt er immer wieder. Aber Timotheus, das wünsche ich dir auch für dein Leben, dass du dort hinkommen darfst. Er sagt dem Timotheus, das ist wirklich Leben. Und das wünsche ich dir, dass du auch in deinem Leben irgendwann sagen kannst, ja, diese Gewissheit und dieses Vertrauen und diese Hoffnung, die ist ganz fest in deinem Herzen. Und er gibt ihm in Vers 13 die Anweisung, halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses Muster der gesunden Worte, davon ist in den sogenannten Pastoralbriefen, das ist eben 1., 2. Timotheusbrief und der Titusbrief, immer wieder die Rede, ist eines der Hauptthemen überhaupt, die gesunde Lehre. Wir wollen dazu zwei Parallelstellen aufschlagen. Das ist im 1. Timotheusbrief, im 1. Kapitel, die Verse 8 bis 11. Da schreibt er, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzesmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschen, Räubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst im Widerspruch zu der gesunden Lehre steht. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des hochgelobten Gottes, das mir anvertraut ist. Also wir sehen hier, alles, was nicht in dieser gesunden Lehre vereint ist und was hier nicht reinpasst, da soll er auch den Mund dagegen aufmachen. Das ist auch seine Aufgabe. Im gleichen Brief, also auch 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 9, spricht er davon. Wir lesen schon ab Vers 8. Gleicherweise sollen auch die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht vielem Weingenuss ergeben, nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Wenn er hier von diesem Geheimnis spricht, dann ist es nicht eine Sache, die irgendwo obskur wäre und nicht bekannt, sondern Geheimnis bezeichnet hier nichts anderes als die offenbarte Wahrheit des Evangeliums. Da spricht er von Geheimnis. Also nicht, dass wir denken, das ist eine Sache, die wäre verborgen, sondern es ist das Geheimnis. Es war bislang, bis auch Christus kam, es war nicht offenbart. Und jetzt sieht er diese geoffenbarte Wahrheit und das ist das Geheimnis, was zutage getreten ist. Und er sagt, sie sollen dieses Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Das ist die Aufgabe. Im Kapitel 4, Vers 6, auch im 1. Timotheusbrief, eine sehr entscheidende Stelle. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der gesunden Lehre, der du nachgefolgt bist. Haben wir es gesehen? Wer ist der gesunde und gute Diener Jesu Christi? Also was ist dazu notwendig oder was gibt er als Anweisung hier, dass du ein guter Diener Jesu Christi sein darfst? Wir hatten heute Morgen auch in der ersten Stunde von dem Brot gesprochen. Wer ist das Brot des Lebens? Und hier lesen wir auch was von Ernährung, von Essen. Der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Und das ist eine ganz entscheidende Sache, die er dem Timotheus hier mit auf den Weg gibt. Er weiß auch, dass er vielen Herausforderungen und Schwierigkeiten ausgesetzt ist. Und er gibt ihm das auf den Weg, wenn du ein guter Diener Christi hier sein möchtest, nähre dich wirklich von den Worten. Nähre dich davon, von diesen Worten des Glaubens und der guten Lehre. Das ist ganz entscheidend, auch für dein Leben. Und im Kapitel 6, Vers 3, auch im 1. Timotheus, wir sehen, es kommt immer wieder, wo er sagt, wenn jemand jetzt kommt und fremde Lehren verbreitet und macht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottseligkeit entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts. Okay, der bringt es mal auf den Punkt. Einer, der das hier nicht annimmt und der fremde Lehren verkündigen möchte, Ja, der ist mehr von sich selbst überzeugt und er möchte sich irgendwo groß rausstellen. Der ist einfach aufgeblasen. Aber achte drauf, dass du das auch unterscheiden kannst. Und wie kann ein guter Diener Christi das unterscheiden, wenn er nicht selbst tatsächlich immer wieder sich nährt von diesen gesunden Worten und dort zu Hause ist? Er hat keine Chance, er könnte gar nicht. Es geht hier nicht um Möglichkeit, sondern es geht hier um eine Voraussetzung. Einer, der sich hier nicht wirklich in dem Wort immer wieder ernährt und der von dieser gesunden Lehre und von den gesunden Worten lebt, der hat überhaupt nicht die Möglichkeit, hier richtig als Diener Christi ihm zu gefallen. Und wir lesen noch im 2. Timotheus, noch im Kapitel 4, Vers 3. Da steht, denn es wird die Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Begierden Lehre beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren vor der Wahrheit abwenden, von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Ja, er sagt, pass auf, genau das wird nämlich das Resultat sein. Es werden Zeiten kommen, da werden die Menschen gar nicht mehr die Ohren dazu haben und sie werden es gar nicht mehr ertragen, dass sie wirklich die Wahrheit, die gesunde Lehre, das gesunde Wort hören. Weil sie empfindliche Ohren haben und bloß noch Ohren für das haben, was die Welt ihnen vorgaukelt, was richtig ist. Und er sagt, ja, es wird diese Zeit kommen, aber auch du, Timotheus, bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Das ist die Aufgabe und die Botschaft, die er ihm weitergibt. Wir haben jetzt gesehen, dass es Paulus ein sehr großes Anliegen war, dass Timotheus eben in diesem Glauben wachsen darf und auch diese gesunde Lehre verinnerlicht und sich dadurch ernährt. Er stellt das Ganze aber auch noch in einen Zusammenhang, wie wir sehen, nämlich halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, und zwar wie, auf welche Art und Weise? Im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Hier stellt er ihm auch wieder vor Augen, auch wenn du jetzt was verkündigst, wenn du dich an diese gesunde Lehre hältst, an dieses Muster, dann geht es noch um das, wie du das tust. Und zwar im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Du hast diesen Glauben und auch diese Liebe hast du geschenkt bekommen. Auch hier kommt uns Gott wieder entgegen. Es ist nicht eine Sache, wo er sagt, ja, jetzt müh du dich mal ab, setz dich in dein Kämmerlein und hier, streng dich mal richtig an, richtig guter Christ zu sein. Das ist nicht die Art und Weise, wie Gott mit uns verfährt. Er sagt, tue, aber ich gebe dir alles. Wie wir auch vorhin erfahren haben, es ist immer das gleiche Muster. Er gibt uns eine Aufforderung, aber er schenkt uns auch alles, was wir dazu brauchen. Und auch hier verkündige dieses Muster. Und wisse aber, dass es nicht deine eigene Gabe ist, sondern auch wie du was weitergibst, es ist der Glauben und die Liebe, die dir durch Christus geschenkt sind. Und genau in dieser Liebe kannst du noch was weitergeben. Und wenn das ein Verkündiger, wie dann auch der Timotheus vor Augen hat, wenn er weiß, was diese Liebe Christi für ihn ist, wenn er sich das vorstellt, wie Christus wirklich alles gegeben hat, sich völlig für ihn hingegeben hat und am Kreuz für ihn stellvertretend starb. Wenn er auch in der Verkündigung, wenn er mit anderen Menschen unterwegs ist oder eine Verkündigung hält und da kommen Widrigkeiten, ich meine, wir sitzen jetzt hier alle sehr nett, da würde keiner aufstehen und mir irgendwas an den Kopf schmeißen, da muss ich nicht mit rechnen, also tue ich auch nicht. Aber wenn sowas passieren sollte, dann sagt er, in dieser Liebe Christi sollst du das weitergeben. Und was Christi hier erduldet hat, was Christus für uns getan hat, hatten wir auch heute Morgen in der ersten Stunde uns kurz in Erinnerung gerufen aus dem Hebräerbrief, wie er alle Widrigkeiten erduldet hat. Ihm wurde nicht nur irgendwas an den Kopf geschmissen, er wurde getötet. Er wurde ans Kreuz genagelt und hat das alles willig in Liebe ertragen. Und genau das ist auch die Art und Weise, wie wir, wenn uns Widrigkeiten entgegenstehen, das ertragen sollten. Und dann gibt er ihm die schlussendliche Aufforderung, dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das ist auch eine Aufforderung, die gilt uns ganz genauso. Dieses edle, anvertraute Gut, das Evangelium weiterzutragen und die gute Botschaft auch in die Welt hineinzubringen, bewahre wiederum, wir sind nicht auf uns allein gestellt, Gott gibt uns keine Aufgaben und stellt uns keine Aufgaben, wo er uns nicht die Mittel dazu schenkt, wie nämlich durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Auch hier sehen wir wieder, Gott schenkt uns alles, was wir dazu brauchen. Ganz entscheidend war das auch für einen Menschen, der vor ziemlich genau 500 Jahren gelebt hat und der hier auf diese gesunde Lehre sehr viel Wert gelegt hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, auf wen ich noch kurz zum Schluss hinaus möchte. Richtig? Er hat das Wort geprägt von die Schrift allein, Sola Scriptura. Und er wusste ganz genau, er hat gegen alles, was die katholische Kirche auch mit hineingenommen hatte, zusätzlich zu dem, was gelten sollte, er hat gar keine Chance, ein Argument zu finden, wenn er nicht eine Sache hat, auf die er sich wirklich berufen kann. Wenn es nicht eine Konstante gibt, die wirklich feststeht. Und so war es auch eine der Haupterkenntnisse Luthers, der Reformation, dass es eben die Schrift ist, die Schrift alleine, die hier eine verlässliche Grundlage und einen unveränderlichen Maßstab darstellt. Und so konnte er dann auch in allen Auseinandersetzungen mit der Kirche sich auf diesen absolut verlässlichen Maßstab berufen. Da er auch wusste, im Laufe der Geschichte, auch im Laufe der Kirchengeschichte, haben sich so viele Dinge immer wieder als irrig, als falsch herausgestellt. Aber das Wort bleibt, so wie es Paulus hier auch sagen konnte, ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren. Und so sehen wir auch für uns, dass es das Entscheidende ist, wenn wir diese Handlungsaufforderung, der wir hier jetzt begegnet sind, in unserem Leben nachgehen. Was ist es, wenn Gott von uns etwas erwartet? Es ist keine Erwartung, wo er uns nicht die Mittel dazu schenkt, auch das Erwartete umsetzen zu können. Und was ist es für eine Vision, die wir in unserem Leben haben? Wo wollen wir wirklich hin? Als abschließende Fragen, um das nochmal für uns zusammenzufassen, führen wir uns das vor Augen, dass wir sagen können, bin ich wirklich an dem Punkt, dass ich sagen könnte, ich habe diese absolute Gewissheit und ich weiß hundertprozentig, wem ich vertraue und ich habe die Hoffnung und ich habe auch diese Überzeugung. Oder kommt es doch immer wieder vor, dass ich vielleicht auch in gewisse Zweifel hineinrutsche? Und wenn es so ist, wenn es euch auch geht, wie mir immer wieder, dann wollen wir doch dem folgen, was auch Paulus als Vermächtnis hier an seinen Sohn Timotheus weitergeben möchte und ihm weitergegeben hat. Dann halte dich eben auch an das Muster der gesunden Worte und an diesen Glauben und an diese Liebe, die in Christus ist. Und wenn diese Grundlage, wenn die gelegt ist, dann wissen wir ganz genau, so wie auch jeder Lehrling erst gewisse Grundübungen und auch eine Grundausbildung absolvieren muss, um eines Tages diese Aufgaben, die an ihn gestellt werden, richtig umsetzen zu können, so sehen wir auch hier. Es sind grundlegende Dinge, die wir zu erlernen haben. Vielleicht ist es so, dass wir gedacht haben, wir sind schon viel weiter und haben dabei ganz übersehen, dass die ersten Lektionen nicht richtig gelernt wurden. Vielleicht denken wir, wir müssten, obwohl wir, oder gerade deswegen, weil wir schon so lange Christ sind, natürlich hundertprozentig überzeugt sein. Und wir müssten diese Hoffnung und diese Gewissheit haben und haben dabei vergessen, dass ganz grundlegende Dinge erst zu eintrainieren und üben sind und in der Kraft Gottes es zu tun. Und zum Abschluss möchte ich da aus dem 2. Timotheusbrief im 3. Kapitel die Verse 14 bis 17 lesen, wo uns nochmal vor Augen geführt hat, wozu uns denn diese Heilige Schrift, dieses Muster der gesunden Lehre führen möchte. Da steht, du aber, Timotheus, bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, die die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Wozu nämlich, jetzt kommt das Entscheidende, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Wenn uns die Ausrüstung fehlt, wenn wir das nicht haben, dann fehlt uns was ganz Entscheidendes. Und Das haben wir gesehen, das gibt Paulus seinem Sohn Timotheus weiter. Du weißt hier, es ist die Schrift, die dir das alles geben kann, was du brauchst, um auch zu jedem Werk völlig ausgerüstet zu sein. Und es ist Gott, der dir alles geschenkt hat. Es ist die Liebe Christi, die dich überhaupt dahin getrieben hat. Und es ist der Heilige Geist, der in dir wohnt, der es auch dir erst ermöglicht, dass du diese gute Botschaft weitergeben kannst. Ja, so soll es auch in unserem Leben sein, dass wir das beherzigen, dass wir richtig Freude darin empfinden und darin dann auch die Fülle in unserem Leben erkennen dürfen, dass wir Schritt um Schritt wachsen dürfen in der Kraft und in der Liebe, die uns Christus hier schenkt. Und dass dann auch wir das vor Augen haben, dass diese Hauptsache, von der wir am Anfang gesprochen haben, wirklich die Hauptsache bleibt, dass das Evangelium wachsen kann, dass wir ausgerüstet dazu sind und dann auch sagen können, ja, auch wir in Situationen, wenn es nicht besonders rosig ausschaut, schämen uns dessen nicht, weil wir wissen, wir sind von Gott eingesetzt und berufen, auch das Evangelium laufen zu lassen. Und das Leben und die Unvergänglichkeit, die Dinge, nach denen sich doch eigentlich jeder sehnt, wirkliches Leben, Unvergänglichkeit mit ans Licht zu bringen. Amen.